Hey Joanna.
Hallo Jane.
Na, wie geht's dir, meine Sonne?
Oh, du Süße. Mal so, mal so. Ich gehe mal
Ja.
auf, mal unter.
Ja, sehr gut. Oh, guck mal, richtige Poetin kommt hier aus dir raus.
Wie geht's dir, mein Schatz?
Mir geht's gut. Ich finde, nächstes Mal sollten wir mit einem Gedicht von dir einleiten.
Oh Gott, mal sehen, wie viele Leute die Folge sich zu Ende anhören.
Wir haben eine richtig tolle Folge heute für unsere ZuhörerInnen. Und zwar haben wir mit Younes Beckmann gesprochen.
Genau. Younes Beckmann ist Profifußballerin. Sie spielt beim 1. FC Köln in der Frauenbundesliga.
Genau. Und wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie sie überhaupt zum Fußball gekommen ist. Wie sich der Frauenfußball in Deutschland von dem Frauenfußball in anderen Ländern unterscheidet.
Und wie sie ganz aktiv ihre Vorbildfunktion einsetzt, um junge Mädchen und andere Menschen zu fördern. Es ist eine ganz, ganz, ganz spannende Folge. Es war ein ganz wundervolles Gespräch. Und am besten legen wir direkt los, oder?
Ja, perfekt. Viel Spaß beim Zuhören.
Mit Recording.
Oh.
Ah ja, da. Nee.
Nee, oder?
Nee,
Ist
wir haben
auch
keinen gesehen. Aber nur bei dir Special.
So, jetzt hole ich auch das Sheet noch mal raus.
Ich sehe euch gar nicht hinter dem Mikro. Ich sehe jetzt gerade sich eine Hühner. Es ist immer so cool, um Joanna zu sehen. Hallo. So.
Jade, magst du die Intro machen?
Voll gerne. Sage ich trotzdem erst dir Hallo? Oder nee, das machen wir später.
Das nehmen wir, genau, also wir werden im Nachhinein noch zu zweit vorne und hinten eine Kleinigkeit aufnehmen, so von wegen, hey Jade, hallo Joanna, unser Mini Black and Breakfast Intro, das werden wir im Nachhinein noch aufnehmen, nur damit du Bescheid weißt.
Okay, also. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neunten Folge von Back and Breakfast. Heute haben wir eine ganz, ganz wundervolle Gästin und zwar ist die Bundesligistin Younes Beckmann bei uns. Sie spielt zurzeit beim 1. FC Köln als Stürmerin und ist Botschafterin der UEFA-Kampagne We Play Strong und hat mit Sicherheit noch 10 andere Projekte am Laufen, so wie ich sie kenne. Hey Younes.
Hi.
Hallo Younes, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich
Ja,
hier sein darf.
und erstmal alles Liebe nachträglich zum Geburtstag.
Ja,
Oh,
happy
vielen Dank,
belated
vielen
birthday.
Dank. Yeah.
Es geht ja heute um dich und du bist Profifußballerin und hast auch schon in deinem jungen Alter echt eine lange Karriere hinter dir. Also du bist im Wuppertal aufgewachsen, hast aber Profistationen unter anderem in Madrid, in Basel, in Boston, bei Bayer Leverkusen und bei Bayern München hinter dir. Und zurzeit spielst du beim 1. FC Köln. Aber würdest du uns ein bisschen erzählen, wie hat denn überhaupt alles angefangen? Wie bist du zum Fußball gekommen?
Ah ja, wie ich zum Fußball gekommen bin, war eigentlich so, dass ich einfach damals im Kindergarten einfach gerne mit den Jungs Fußball gespielt habe. Immer in der Pause haben wir uns einen Ball geschnappt und haben wirklich die ganze Zeit immer gegen die Kindergartentür geschossen. Und anscheinend, ich weiß es nicht, aber anscheinend war ich ziemlich talentiert schon in dem Alter. Ich war, glaube ich, 4, 5 Jahre alt. Und ja, irgendwann kam dann ein Trainer. Er wollte halt eine Babini-Mannschaft gründen in Wuppertal und hat mich halt gesehen und hat gesagt, okay, das Mädchen muss ich bei mir in der Mannschaft haben. Das war eigentlich eine reine Jungenmannschaft. Damals war das halt so, dass es noch nicht so viele Mädchenmannschaften gab. Und meine Eltern, die haben sich auch nur gedacht, so, hey, sie ist ein Mädel, sie soll mit Puppen spielen und kein Fußball spielen. Und vor allem in einer Jungenmannschaft, wie soll das überhaupt funktionieren? Ja, auf jeden Fall hat der Trainer meine Eltern davon überzeugen können, einfach mal zum Probetraining zu kommen. Und dann sind wir zum Probetraining gefahren, haben uns das alles angeschaut. Und dann von da an habe ich eigentlich immer mein ganzes Leben lang Fußball gespielt, bisher, also bis zu meinem 29. Lebensjahr, immer noch. Und bin dann im 16. Lebensjahr war es dann so, dass ich einfach physisch nicht mehr so wirklich mit den Jungs mithalten konnte. Und ich dann in die Frauenmannschaft gewechselt bin. Und von Jahr zu Jahr bin ich halt dann auch stärker geworden und kam dann mit 18 in die Frauenbundesliga, habe dann meinen ersten Profivertrag unterschrieben. Und seitdem spiele ich eigentlich immer gut mit in der Bundesliga, ich hatte eine kurze Zeit auch in Schweden gehabt. Da bin ich von Schweden nach München zum FC Bayern, von Bayern dann nach Amerika, nach Boston, von Amerika in die Schweiz, zum FC Basel, dann nach Madrid und jetzt bin ich wieder hier in Köln.
Okay, krass. Und das ist aber nicht die Norm, dass du so lange im Jungteam spielen durftest, oder?
Das ist tatsächlich nicht die Norm. Also eigentlich sagt man so bis zum 14. Lebensjahr max. Die Sache war halt, dass ich wirklich immer noch gut mithalten konnte mit den Jungs. Und ich halt auch in Wuppertal im besten Verein gespielt habe. Ist auch ein Traditionsverein, der Wuppertaler SV. Und da habe ich dann damals eine Sondergenehmigung vom DFB bekommen, dass ich halt bis zur B-Jugend dann bei den Jungs mitspielen.
Wow, krass. Und jetzt, wo du ja echt irgendwie überall einmal warst, gefühlt, also bist du echt viel rumgekommen, was super spannend ist. Inwiefern hast du gemerkt, dass sich zum Beispiel vor allem jetzt in Boston der Frauenfußball in den USA zu Deutschland unterscheidet?
Plan war ja eigentlich gar nicht gewesen, dass ich, das war ja so, dass ich wirklich von Jahr zu Jahr eigentlich immer in einem anderen Land war. Das war ja eigentlich nicht der Plan gewesen. Für mich war der Traum eigentlich immer gewesen, in den USA zu spielen. Deswegen, war das schon so a big thing for me, dort drüber zu wechseln. Hatte damals das Angebot bekommen von Boston Breakers und musste halt auch nicht lange überlegen. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch bei Bayern München gespielt. Da war das halt so, dass die Spielzeiten immer weniger wurden. Ich aber immer noch auf einem sehr guten Niveau war und ich halt auch in einem Gespräch mit dem Trainer damals von Bayern, hat er mir sogar selber gesagt, dass es eigentlich a waste ist, also so eine Verschwendung ist, mich auf die Bank zu setzen und viele Vereine wirklich es lieben würden, mich in der Mannschaft zu haben, auch als Person, denke ich mal. Und so habe ich mich dann halt dafür entschieden, nach Amerika zu gehen. Und wie das halt fußballerisch dort ist, vom Niveau her, ist die amerikanische Liga einfach sehr, sehr intensiv. Das sage ich immer wieder. Also vom Tempo her hat man das Gefühl, dass man wirklich 90 Minuten lang 100 km/h läuft, so ungefähr. Es ist einfach vom Stil her etwas anders. Es ist nicht so taktisch und überlegt wie jetzt in Deutschland, so organisiert. Es ist wirklich eher so ein, also ich würde jetzt nicht sagen Kick and Rush, aber es ist schon so, dass man einfach viel, viel mehr Platz hat und dass man wirklich sehr oft hin und her läuft und kaum zum Atmen kommt, hat man das Gefühl. Vor allem, wenn man im Sommer spielt, in Orlando bei 40 Grad. Wow, also das war echt eine der schlimmsten Erfahrungen, die ich hatte im Fußball. Also, wie das angesehen wird, der Frauenfußball in Amerika, ist schon echt brutal. Also ich habe in Amerika vor 20.000 Zuschauern gespielt und es war noch nicht mal irgendwie ein Topspiel gewesen. Es war so, wirklich so, dass die Leute jedes Wochenende gekommen sind, um wirklich sich ein Frauenfußballspiel anzusehen. Und es gibt halt viele Mädels, die halt viele große, also viele Vorbilder haben im Frauenfußball und die auch wirklich dafür bezahlen. Und das ist in Deutschland leider noch nicht so extrem. Also wir können echt froh sein, wenn wir überhaupt 1.000 Zuschauer kriegen. Wenn wir mal ein Topspiel haben, sind es vielleicht 2.000 Zuschauer. Aber das war es dann halt auch. Ne? Also ich würde jetzt sagen, Turbine Potsdam als Beispiel, die haben eigentlich eine ganz ordentliche Fanbase schon seit Jahren. Genau wie in Frankfurt, die heißen ja jetzt Eintracht Frankfurt, davor hießen die erste FFC Frankfurt. Selbst in München ist es so gewesen, dass wir sind deutscher Meister geworden und am letzten Spieltag, wo es wirklich um die Meisterschaft ging, 2016, hatten wir mal 5.000 Zuschauer. Krass. Aber das ist halt immer eher selten so, weil halt auch im Hintergrund einfach zu wenig Werbung gemacht wird.
Ja, also mir waren die Dimensionen gar nicht so krass bewusst. Das ist echt spannend, vor allem, weil wenn ich an Fußball denke, ist so Amerika das letzte Land wo ich irgendwie daran denken würde, dass da Fußball groß ist oder gut geht. Aber das ist auf jeden Fall spannend. Gab es denn innerhalb von Europa auch Unterschiede große?
Ja, also ich war ja auch in Spanien. Mhm. In Spanien war es tatsächlich so, dass gerade der Frauenfußball immer größer wird. Ich war jetzt 2018 bis 2019 dort und ich muss sagen, dass ich echt überhaupt nicht damit gerechnet habe, wie viele Leute sich für den Frauenfußball interessieren. Also das Stadion war eigentlich echt immer recht gut befüllt gewesen und auch so die Stimmung und von der Infrastruktur her war es auch echt sehr professionell, muss ich sagen. Und jedes Spiel wurde auch im TV ausgestrahlt. Das ist ja in Deutschland auch eher selten so. Sind es dann auch wirklich nur die Top-Spiele, wenn zum Beispiel Wolfsburg gegen Bayern spielt. Oder ein Spiel wird, glaube ich, auch immer die Woche ausgestrahlt. Und in Spanien ist es wirklich so, da wird jedes einzelne Spiel live ausgestrahlt. Selbst die zweite Liga wird sogar ab und zu dann im Fernsehen gezeigt. Und das ist hier leider noch nicht so.
Genau, das schließt eigentlich direkt an, also an meine nächste Frage. Ich hätte jetzt so mich interessiert, was du denkst, was sich in Deutschland verändern müsste oder welchen Handlungsspielraum es gibt, damit Frauenfußball gefördert wird oder einfach auch mehr Sichtbarkeit bekommt.
Ja, ich glaube, das ist oft einfach nur eine Geldsache, ob man halt in den Frauenfußball rein investieren möchte oder nicht. Also ich sage immer, man kann alles vermarkten. Also man könnte jetzt mein Löffel vermarkten und Leute würden es halt kaufen. Und so ist es genau so wie im Frauenfußball. Also umso öfter ich zu sehen bin, desto mehr Aufmerksamkeit bekomme ich. Und desto größer wächst, desto mehr wächst ja auch meine Fanbase. Und wenn dann irgendwo ein Bild von mir hängt mit dem Trikot Younes Beckmann, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass mehrere Leute sich mein Trikot kaufen. Aber wenn mein Trikot nirgendwo verkauft wird und wenn ich nirgendwo angezeigt werde, dann kommt halt auch nichts rein, sag ich jetzt mal so. Und die Vermarktung ist da einfach noch nicht so groß in Deutschland. Und wenn man sich jetzt aber zum Beispiel die Frauen-WM angeschaut hat in Frankreich, da wurde ja total viel Werbung gemacht für und vor allem in Amerika. Und kurz vor der WM waren alle US-Jerseys einfach ausverkauft. Man hat nirgendwo im Laden mehr ein Trikot der US-amerikanischen Frauennationalmannschaft bekommen. Weil die wurden halt mega gut vermarktet. Ich war in Frankreich in allen Läden und man hat wirklich kein Trikot mehr bekommen.
Krass.
Ja, und das ist, glaube ich, immer nur eine Frage des Marketings und der Investierung einfach in den Frauenfußball. So sehe ich das.
Und woran, also das ist jetzt so eine Frage, die mir bei mir aufkommt, woran liegt es, dass das nicht schon gemacht wird? Also glauben Sie das oder wird angenommen, dass das einfach nicht lukrativ genug ist, dass man da rein investiert oder was genau? Ist das einfach ein Bias, der existiert? Oder?
Gute Frage. Also ich denke, es muss halt wirklich jemand 100%ig dahinter stehen und so einfach sagen, wir unterstützen jetzt den Frauenfußball, haben jetzt ein Budget von keine Ahnung wie viel Millionen Euro und stecken das ganze Geld dort rein, um einfach den Frauenfußball zu pushen.
Ja, ich würde auch gerne Plakate sehen von Frauenfußball. Ja.
Also ja. Einfach viel zu selten.
Voll. Ja. Wir sprechen ja auch ganz oft darüber, dass oder haben in unserer Repräsentationsfolge zum Beispiel auch darüber gesprochen, dass man ganz oft erst wahrnimmt, dass Dinge für einen möglich sind, wenn man sie sieht. Und wenn man sieht, dass andere Leute sie machen. Und wenn natürlich man als Mädchen irgendwie rumläuft und man sieht nie eine Fußballerin irgendwo, eine Profifußballerin, dann erschließt sich einem gar nicht, dass das möglich ist, das als Karriere irgendwie zu verfolgen. Genau. Ne? Und also das ergibt übertrieben viel Sinn. Und auch so, es gibt so viele Werbepartner für Männer, Fußballmannschaften. Mhm. Ne? Also so Frühstückssachen oder richtig banale Sachen, nichts mit Fußball oder ja, so Nutella. Chips. Ich weiß nicht, was Nutella mit Fußball zu tun hat.
Mit Kartoffelchips.
Ja, funny fish.
Also. Genau. Genau. Also, ne, dass man sowas nicht einfach mit ProfifußballerInnen macht. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ist echt krass.
Ja, sehe ich genauso. Also, ich meine, selbst das Formaten von Fußballern angeht, sieht man meistens eigentlich auch immer nur die Spieler vom FC Bayern.
Ja,
dann stimmt. Kommt noch vielleicht Mats Hummels, Marco Reus und damals noch Lukas Podolski. Und das war's dann auch.
Ja.
Ja, und es ist, glaube ich, auch noch voll viel Luft nach oben, was das angeht.
Ja, das
Vor allem ist es ja auch so bei mir, dass es vielleicht eine Handvoll an schwarzen Fußballerinnen in Deutschland gibt. Und viele überhaupt nicht wissen, dass es überhaupt so wenig von unserer Community im Frauenfußball gibt. Und sowas wäre ja eigentlich auch eine Möglichkeit, jemanden da ein bisschen Werbung zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Wäre super, super wichtig. Also ich würde meiner Tochter sofort ein Jonas Beckmann-Trikot kaufen.
You better. Ja. Aber man muss echt sagen, also man vergleicht ja halt auch, das Problem ist halt, glaube ich, auch immer, dass man den Männerfußball mit dem Frauenfußball vergleicht und man sieht halt immer, dass die Männer extrem viel Geld verdienen und ich meine, das Geld kommt halt auch rein, ne? Also so viel Geld, wie die machen, es kommt halt auch wirklich rein und dann vergleicht man es halt mit dem Frauenfußball und sieht halt, dass viele im Frauenfußball halt auch nebenbei arbeiten müssen. Es gibt wirklich halt eine Handvoll Spielerinnen, die tatsächlich nur Profis sind und nebenbei wirklich gar nichts machen. Aber das ist eher, bisschen, also kommt halt nicht so häufig vor. Und wenn man sich aber dann andere Sportarten in Deutschland ansieht, wie zum Beispiel Leichtathletik, Handball, Basketball oder sonst irgendwas, geht es uns eigentlich relativ gut.
Mhm.
Ja. Mhm.
Also ich kenn welche, die müssen wirklich noch Geld reinstecken, um dreimal die Woche zum Training gehen zu können. Okay, da wird halt nichts für die bezahlt.
Ja. Wow.
Also natürlich ist da auf jeden Fall eine Entwicklung nach oben zu sehen. Man sollte es halt auch nicht so schlecht reden, finde ich, weil der Frauenfußball hat sich in den letzten Jahren wirklich enorm weiterentwickelt.
Mhm.
Allein wenn man halt jetzt auch in England sieht, wie viele Männermannschaften, Männervereine den jetzt eine Frauenabteilung aufgemacht haben und den Frauenfußball dort extrem unterstützen, wie Manchester United, Manchester City, Arsenal London ist schon seit einigen Jahren dabei, Tottenham Hotspur ist jetzt auch, hat jetzt auch eine Frauenabteilung, Aston Villa, also das sind schon echt bekannte Namen in der englischen Liga, die wir jetzt wirklich gesagt haben, hey, wir wollen eine Frauenabteilung haben, lass uns die Frauen da pushen, die haben so viele Talente hier, warum nicht, und es funktioniert. Also es funktioniert momentan wirklich sehr gut in England.
Mhm. Ja, es ist noch viel Spielraum nach oben, aber du sagst, man muss auf jeden Fall auch acknowledgen, was da schon passiert ist.
Auf jeden Fall.
Die Fußballbranche ist ja auch immer wieder mit negativen Schlagzeilen in den Medien. Also vor allem, was rassistische Vorfälle in den Spielen angeht, dass Spieler beleidigt werden während des Spiels. Was ist so dein Insight dazu, was denkst du, welche Aufgabe sollten Teams oder Vereine da übernehmen, welche Handlungsspielräume gibt es da, um dem entgegenzutreten?
Man bekommt sowas ja ziemlich oft mit in letzter Zeit, eigentlich schon seit Jahren ist es ja so, dass einfach dann im Fußballspiel irgendwelche rassistische Äußerungen gemacht werden, unbewusster Alltagsrassismus findet ständig statt, also auch bei mir im Training und auch im Alltag, wie gesagt. Und ich glaube einfach, also ich würde mir einfach wünschen, dass Spieler oder Spielerinnen, die davon nicht betroffen sind, sich dafür einsetzen, einfach die Stimme einfach raise their voice, wie sagt man das?
Ja, die Stimme erheben.
Ja, die Stimme erheben, genau. Und ja, sich einfach für uns einsetzen und ja, das war es eigentlich. Also, und generell sollte es einfach sollten Sanktionen dafür eingeführt werden, wenn es halt zu extrem ist, sag ich jetzt mal, ja. Oder wenn es einfach generell, also ich finde, der Rassismus gehört einfach nicht auf den Platz. Man sieht halt auch immer überall irgendwelche Plakate, wo draufsteht, say no to racism. Und deswegen, natürlich sind vielen halt auch nicht bewusst, dass sie in der Situation rassistisch sind. Aber wenn es halt so ist, dann sollte man halt auch aufgeklärt werden. Es wäre halt schön, wenn die Nicht-Betroffenen halt sich auch dafür einsetzen würden, dass es halt auch aufhört. Ne?
Ja, man sieht ja halt vermehrt, also ich habe das Gefühl, dass man das vermehrt in den letzten Jahren auf jeden Fall sieht, dass, oder vor allem im letzten Jahr ist mir richtig aufgefallen, dass die Spiele auch schneller abgebrochen werden, wenn was passiert. Ne? Also das war mir, also ich habe das Gefühl, dass es vorher nicht passiert ist, vielleicht bin ich da nicht informiert genug, aber oft wurde einfach darüber berichtet, aber eigentlich wurde weitergespielt. Aber dass im letzten Jahr vermehrt auch einfach Spiele in dem Punkt, wo wirklich was passiert ist, das abgebrochen wurde und gesagt wird, okay, die haben das Spiel abgebrochen, das Spiel wird irgendwann wiederholt. Das ist natürlich so eine Maßnahme, wo man sagt, okay, da hat der Verein irgendwie einmal gezeigt, dass halt nicht okay ist und wir brechen dann auch ein Spiel ab, wenn sowas passiert. Aber ich frage mich halt trotzdem immer, was passiert, wenn das wirklich einfach von Fanseite kommt? So, was passiert dann da wirklich? So, sind die Fans dann beim nächsten Mal wieder im Spiel? Passiert da wirklich was? Oder?
Ja, es ist, glaube ich, auch schwierig, dann den Fan rauszupicken, ja. Der das gerade gesagt hat, weil das Stadion ist ja komplett voll, wenn man jetzt bei 60.000 Zuschauern, weiß ich nicht, 10 Zuschauer hört, die da in der Ecke irgendwie die ganze Zeit irgendwas Bescheuertes sagen, dann wäre es natürlich schön, wenn man die rauspicken könnte, aber ich glaube, es wäre einfach viel schöner, wenn man, also viel sinnvoller, wenn man einfach versucht, allgemein Leute mehr aufzuklären und viel mehr darüber berichtet, vielleicht Interviews hält mit Spielern und also mit betroffenen und nicht betroffenen Spielern, dass sich die, also Fans schauen sich ja alles an, was im Internet abgeht und vielen ist es ja einfach nicht bewusst, was sie da gerade machen.
Ja.
Wenn man es halt sieht, also ich als Arsenal-Fan verfolge alles auf Instagram, was da passiert und wenn da ein Interview läuft, dann bin ich die Erste, die sich das anschaut und so ist es halt bei vielen Fans so. Deswegen ist, glaube ich, da so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen.
Okay. Immer irgendwie ein heavy Thema, wenn wir es ansprechen. So, also wir können nicht ganz ohne, aber
echt stundenlang darüber reden.
Ja.
Ja, es ist ja auch schon noch wichtig. Also ich denke auch immer wieder daran, wenn zum Beispiel EM oder WM ist und dann schwarze Spieler wirklich als Nationalspieler für Deutschland auftreten und plötzlich ganz Deutschland hinter dieser einen, also sagt ja, ne, also hinter dieser Mannschaft steht und alle identifizieren sich mit dieser Person, aber gleichzeitig erfährst du diese schrecklichen Sachen. Ich frage mich also, was ist das für ein, ich will gar nicht so sehr in dieses Gefühl oder diese Betroffenheit hineingehen, weil wir alle wissen, wie sich das anfühlt, aber es ist einfach, es muss ja so ein Zwiespalt sein, zum einen Repräsentant zu sein für, also ne, oder du als Bundesligistin Repräsentant für die deutsche Bundesliga, aber gleichzeitig von außen vermittelt zu bekommen, dass das eigentlich so nicht sein kann.
Ja, es war ja auch so, ich glaube, das war bei Lukaku, der spielt ja für die belgische Nationalmannschaft. Und bei mehreren Spielern war das ja so, dass sie eine Aussage gemacht haben, dass wenn man gut spielt, also ich sage jetzt mal, ich glaube, das war auch der Pogba, auch selbst Herr Özil hat das mal gesagt, wenn man gut spielt, sage ich jetzt mal Mesut Özil, wenn ich gut spiele, bin ich der Deutsche, wenn ich schlecht spiele, bin ich der Türke.
Mhm.
Na, und so ist es, so fühlen sich wirklich viele Spielerinnen, also es haben wirklich mehrere Spieler diese Aussage gemacht und eigentlich sollte es nicht so sein. Also wenn Toni Kroos mal schlecht spielt, dann sagt keiner irgendwie, das ist der, ich weiß nicht, wo der herkommt. Sag ich jetzt, ich weiß nicht, wo er herkommt, aber dann sag ich jetzt, das ist der Würzburger. Also das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja.
Ja, voll. Ja, also ja, wir wissen ja, dass es ein systemisches Problem ist, was grundsätzlich noch irgendwie in Deutschland herrscht, aber es ist auf jeden Fall richtig hart. Für mich ist das auch nochmal, also in Deutschland sowieso, aber für mich ist das in mit dieser ganzen Take a Knee Colin Kaepernick Sache so krass hart gewesen, weil ich so dachte, okay, also ne, die Football-Teams sind halt irgendwie zu was 80% schwarz und dann wenn es aber um Rassismus geht, dann setzt sich keiner für ein, nicht mal die Teams, nicht mal die Vereine. Ist schon krass. Also, und das ist in Deutschland halt auch immer wieder dieses Thema. Und ja, wir haben so viel Arbeit noch vor
uns. Ja, das auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt, wie es halt auch in den nächsten Jahren sein wird, weil es kommen halt auch immer mehrere schwarze Spieler in die Bundesliga.
Ja.
Und das sind halt auch wirklich fast immer die Führungsspieler. Und
auch immer jünger. Es gibt ja diese neue Regelung, ne, dass du jetzt mit 16 in der Bundesliga spielst.
Das war schon immer so mit 16.
Ach so, krass.
Genau. Mukoko ist ja der jüngste Spieler. Ich glaube, damals war der Mario Götze, glaube ich, auch mit 16 sein erstes Bundesligaspiel. Aber ich glaube, das waren 16 Jahre und keine Ahnung wie viele Tage. Aber der Mukoko hatte ja sein erstes Bundesligaspiel nach seinem 16. Geburtstag, deswegen war es ein Rekord.
Das ist so krass, ich gucke mir das an und denke so, 16, was habe ich mit 16 gemacht?
Ja, ich mit 16 gemacht.
Das ist richtig
spannend. Noch kleinen Jungs hinterhergelaufen.
Gar nicht, dass man mit den Jungs gespielt hat.
Ja.
Den Ball weggenommen und so.
Also du warst auf jeden Fall krass mit 16.
Julius, tu mal nicht so, nur damit wir uns besser fühlen. Hast du die ganzen Jungs noch getunnelt. Aber auch da, wie ist denn das? Okay, jetzt müssen wir wieder zu dem Thema kommen, aber wie ist denn das, jetzt gerade Fußball zu spielen im Lockdown? Also wenn du sagst, so, ne, ihr habt mal 1.000, mal 2.000 irgendwie ZuschauerInnen da und jetzt ist ja irgendwie nicht.
Ja, also bis zu 1.000, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, eigentlich, also wir haben ja ganz am Anfang der Corona-Zeit, also in 2020, da fing es ja an, im April, glaube ich, da haben wir wirklich 2 Monate lang nichts gemacht. Da durften wir wirklich nur individuell draußen laufen gehen im Wald und haben dann über Zoom immer ein Homework-Meeting gehabt. Es war eine extrem schlimme Zeit. Ich hasse es, alleine zu trainieren. Und vor allem ohne Ball und wirklich jeden Tag nur laufen zu gehen. Also irgendwann hat das Laufen auch nichts mehr mit dem Fußball zu tun. Also wenn man wirklich jeden Tag im Wald joggen geht, geht man halt kaputt, weil auf dem Fußballplatz sind es immer noch andere Bewegungen, die du im Wald einfach nicht nachmachen kannst. Es ist auch immer ganz lustig, wenn man dann wieder auf dem Feld ist. Das erste Mal trainiert, hat man einfach überall Muskelkater, weil es einfach eine komplett andere Belastung ist.
Ja.
Ja. Aber ja, dann nach 2 Monaten gab es ja die Regelung, dass man sich halt, ich glaube, 2 bis 3 Mal die Woche testen lassen musste und wir durften halt auch keinen Körperkontakt zueinander haben. Es durfte die Kabinen durften nicht betreten werden. Und wir haben eigentlich nur Fußball ohne Körperkontakt gespielt. Also das heißt, wir haben eine Passspielform uns warm gemacht, auf Abstand, Passspielform, Torschuss, das war's. Mhm. So, und dann ein paar Wochen später hieß es dann, okay, wir dürfen jetzt wieder den Körperkontakt mit dazu nehmen. Dann haben wir halt uns 3 Wochen lang, glaube ich, für die Saison vorbereitet. Die Saison wurde ja dann wieder fortgesetzt. Über 4 Wochen, glaube ich, ging es dann. Haben wirklich alle 3 Tage gespielt. Also wir haben die komplette Saison innerhalb von 4 Wochen durchgeballert und sind dann leider abgestiegen. Weil es einfach auch eine andere Belastung für uns war. Und ich glaube, mental waren halt auch viele Spielerinnen, dann, wenn es darauf anging, waren wir einfach nicht mehr da. Und dann sind wir wirklich am letzten Spieltag mit einer gleichen Punktzahl der Mannschaft, die über uns war, sind wir dann abgestiegen in die 2. Liga. Das Gute war halt, dass der FC Köln wirklich den Frauenfußball unterstützt und auch wirklich eine Zukunft sieht im Frauenfußball, die sich gesagt haben, unser Projekt ist nicht vorbei. Wir machen da weiter, wir wollen die Spielerinnen halten, wir wollen noch bessere Spielerinnen dazu holen, damit wir sofort wieder aufsteigen und dann die erste Liga halten können. Ne? Und das ist jetzt momentan, was hier bei uns eigentlich gerade abgeht. Also wir haben dann ganz normal eigentlich wieder im Sommer mit der neuen Saison begonnen. Und dann sind die Zahlen ja höher gegangen. Und seitdem trainieren wir eigentlich nur. Wir haben bisher nur 3 Spiele machen können und trainieren jetzt trotzdem noch jeden Tag, werden einmal die Woche getestet. Und es ist halt schon so, dass es irgendwann so ein bisschen nervig wird, weil man halt nicht weiß, wie es weitergeht. Und es zieht sich immer irgendwie total lang nach hinten alles. Und wenn man halt nicht irgendwie so ein Ziel hat, also man trainiert ja immer auf irgendwas hinzu. Es ist ja genau wie bei den Olympiathleten, die trainieren ja auf die Olympischen Spiele hinzu. Mhm. Und wenn man halt nicht wirklich ein Ziel hat, dann ist man halt auch nicht so zu 100%ig fokussiert. Und so geht es uns gerade auch so ein bisschen. Also man merkt das halt auch im Training, dass die Spannung halt nicht so da ist, wie als wenn wir jetzt am Sonntag ein Meisterschaftsspiel hätten zum Beispiel.
Ja.
Ja, also versuchen da schon irgendwie zwischendurch unsere Laune irgendwie weit oben zu halten, aber es ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Wir hatten jetzt auch Karnevalsveranstaltungen in der Mannschaft gehabt. Also wir haben uns einfach zum Training verkleidet. ich war eine Basketballspielerin. Ich bin jetzt nicht der Karnevalsfan, aber es war, glaube ich, einfach eine ganz coole Sache, mit der Mannschaft ein bisschen mehr Spaß zu haben, ein bisschen mehr.
Ja, ist wichtig.
Ja, ein bisschen mehr Spaß mit reinzubringen, weil es halt wirklich so ist, dass man zum Training kommt und sich manchmal so denkt, so, boah, jetzt wird wieder gelaufen und man weiß ja nicht mal wieso, wenn man nicht weiß, warum es weitergeht. Aber ja, natürlich können wir froh darüber sein, dass wir überhaupt auf dem Platz dürfen, dass man uns die Möglichkeiten gibt, weiterhin zu trainieren. Also natürlich weiß das andere, deren Jobs verloren haben oder die Kinder zu Hause haben und völlig kaputt gehen. Und das ist jetzt auch wirklich nur ein Luxusproblem, das wir jetzt gerade haben. Ja? Aber das ist jetzt eigentlich die Situation, die bei uns gerade so aktuell ist.
Ja, also ich meine, es war letztes Jahr schon eine absolute, es ist einfach eine absolute Belastung und es ist natürlich auch für euch ein Sonderzustand. Mhm. Also deswegen Hut ab überhaupt, dass ihr so hart durchzieht. Und natürlich jetzt, also ich glaube, wir verstehen alle, so nach einem Jahr ist bei uns allen irgendwie die Luft raus. Ich glaube, egal was man macht, so, ne, also Joanna und ich haben zum Beispiel auch die ganze Zeit bestimmte Sachen, auf die wir irgendwie jetzt gerade hinarbeiten und trotzdem ist man dann so, dass man sagt, okay, irgendwie gefühlt rennt man die ganze Zeit in so einem Hamsterrad und es gibt so Meilensteine, die man sich setzt und die man erreicht und so und man ist auch excited, aber man ist einfach müde und ich glaube, so geht es halt allen, ne? Und ich glaube, es ist auch vollkommen in Ordnung, es ist eine absolute Sondersituation.
Ja. Absolut. Das wollte ich auch gerade sagen. So wir sagen auch immer, dass wir so dankbar sind, ne, dass wir unsere Jobs haben und keine Existenzgefährdung haben, wie wir wissen, dass das bei vielen Menschen in der Gesellschaft so ist. Aber man darf trotzdem anerkennen, dass das einfach für jeden auch eine Ausnahmesituation ist. Und zum Beispiel ich bin ja noch nebenberuflich Flugbegleiterin und habe das gemacht, um mein Studium zu finanzieren. Und da hat jetzt neulich eine Kollegin auch gesagt, oh Gott, ja, ich war so lange nicht mehr in New York oder Singapur. Und ich war so, please, das kannst du nicht sagen. Aber ihr Argument war halt so, hey, das ist halt unser Alltag gewesen. Also das ist halt das gewesen, woran wir gewohnt sind. Also das, womit ich mein Leben gefüllt habe. Und auch wenn das absolut hochgestochen und schrecklich klingt, aber das, was meine Lebensstruktur ausgemacht hat, ist weg. Und da darf man auch sagen, so, hey, das ist für mich auch schwierig. Auch, ne? Jonas, diese Staffel, die wir produzieren, die ist ja ein bisschen unter dem Deckmantel Vorbilder. Also wir sind der Meinung, du bist auf jeden Fall ein Vorbild.
Ja.
Aber hast du Vorbilder?
Habe ich Vorbilder? Ja, eigentlich schon. Ich bin ja eher, was den Fußball angeht, bin ich eher mit dem Männerfußball aufgewachsen, wenn ich ganz ehrlich bin, und habe mir eigentlich auch immer damals Spiele angesehen. Aber das ist halt auch wieder so ein Ding, ne? Damals, vor allem zu meiner Zeit, gab es überhaupt keinen Frauenfußball im TV, es sei denn, die Frauen-WM stand an. Und die habe ich dann nicht mitbekommen. Und deswegen habe ich mir halt immer den Männerfußball angeschaut und meine Vorbilder sind, ich mag die französischen Spieler sehr gern, also Zinedine Zidane und Thierry Henry. Das sind so meine Vorbilder. Ich schaue mir bis heute noch deren Videos an. So vor allem vorm Spiel ist es so eine kleine Routine von mir, dass ich mich dann irgendwo hinsetze und dann schaue ich mir ein Highlight-Video von Thierry Henry an oder von Zinedine Zidane. Und dann bin ich schon ein bisschen motivierter und speichere mir halt auch die Bewegungen ab, die Spieler dann in deren Spielen machen und versuche die dann im Spiel selber umzusetzen. Ich finde, das hilft mir auch immer so ein bisschen, nimmt mir auch so ein bisschen die Nervosität weg. Und aber das ist halt auch für mich so eine Art, mich auf ein Spiel vorzubereiten. Kann ich auch jedem empfehlen, das mal zu machen, wenn man halt irgendwie ein Vorbild hat, sich einfach mal ein Highlight-Video von denen anzusehen und sich einfach die Bewegung abzuspeichern und versuchen, die im Spiel umzusetzen. Also es hilft mir mega viel, hat mir sehr viel geholfen in den letzten Jahren, würde ich sagen.
Ja, cool.
Ja, super.
Jade und ich sagen ja auch in unseren anderen Folgen ganz oft, dass uns Vorbilder gefehlt haben, als wir klein waren, oder dass Vorbilder vor allem was damit zu tun haben, wie andere Menschen aussehen, oder vor allem, dass Kinder sich Vorbilder suchen, die ihnen ähnlich sehen. Siehst du dich selbst als Vorbild für junge schwarze Mädchen?
Also mittlerweile auf jeden Fall. Ich bin aber auch immer wieder überrascht, wenn dann auf einmal jemand kommt und sagt, oh mein Gott, Eunice, ich bin Fan von dir und so weiter und so fort. Und ich denke mir nur so, okay, ich bin eigentlich nichts Besonderes, aber doch klar, also ich stehe halt in der Öffentlichkeit und die Leute, es gibt halt viele Leute, die mir folgen und die ich auch mit dem, was ich mache, inspiriere. Von daher, ja, nehme ich das auf jeden Fall an, wenn jemand sagt, das ist eine Vorbildfunktion. Keine Frage. Genau. Also ich hätte mir damals auch gewünscht, dass ich eine schwarze Spielerin gehabt hätte, auf die ich halt heraufschauen kann. Aber es war halt damals nicht so. Ja, war hat auch für mich ganz lange gedauert, um einfach mich als Schwarze zu identifizieren in einem weißen Land. Das war auch ein ganz, ganz langer Prozess für mich. Und ja, ich bin jetzt natürlich froh darüber, dass ich jetzt viel, viel mehr in der Black Community drin bin, weil ich einfach merke, dass man dort mehr akzeptiert wird, dass man dort mehr verstanden wird und auch respektiert wird.
Hm. Richtig schön. Und du bist ja auch nicht nur so, du bist ja auch nicht nur ein Vorbild, und machst damit nichts, sondern du bist ja auch Botschafterin der UEFA-Kampagne We Play Strong und arbeitest ja auch mit jungen Mädchen, genau auch aus diesem Grund, weil viele Mädchen nicht wissen, dass sie das irgendwie auch als Karriere verfolgen können. Wie genau ist das oder was genau machst du da?
Also ich bin Botschafterin für die Kampagne der UEFA We Play Strong. Dort zeigen wir eigentlich den jungen Mädels, wie es ist, als Profifußballerin zu leben und auch den Mädels halt so ein bisschen Mut zu machen, nicht mit dem Fußballspielen aufzuhören, beziehungsweise viele Mädels überlegen halt auch immer, hey, irgendwie würde ich gerne mal Fußball spielen, aber ich weiß halt nicht wie und ich würde gerne mir ein paar mehr Skills erarbeiten und die Plattform ist halt dafür gedacht, vor allem Mädels zu zeigen, dass jeder es schaffen kann. Man muss natürlich diszipliniert und fokussiert und wirklich dranbleiben und all das. Aber es ist für jeden möglich. Und selbst wenn du es halt auch nur als Hobby machen möchtest, gebe ich dir hier ein paar Tipps, wo du dich verbessern kannst, technisch gesehen oder ja, einfach auch physisch. Und dafür ist halt die Plattform da. Es ist halt auch viel Spaß zu sehen. Also man hat halt auch wirklich dort Freestyler oder so typische Situationen im Fußball, die jeder kennt. Und es ist halt so ein Mix aus allem für Spielerinnen, die weiterhin spielen möchten oder halt am Überlegen sind, ob sie jetzt aufhören möchten oder nicht.
Hm. Ja, spannend.
Ist es dir ein persönliches, sehr wichtiges Anliegen, junge Mädchen zu fördern?
Ja, das auf jeden Fall, weil ich war Gott sei Dank, also es war halt so damals als Kind, meine Eltern haben halt 5 Kinder großgezogen. Es war halt auch schwierig, da sich dann jedes Mal um mich zu kümmern. Mein Vater hat 8 bis 10 Stunden lang am Tag gearbeitet. Meine Mutter hat auch viel gearbeitet. Dadurch war es halt immer schwierig, mich zum Training zu fahren. Und ich hatte halt das Glück, dass die Eltern anderer Spieler mich immer vom Training abgeholt haben, mich da mitgenommen haben zu den Spielen und anscheinend echt viel Potenzial in mir gesehen haben und deswegen halt wirklich gesagt haben, hey, die Jungs nehmen wir immer mit, das ist kein Problem, wir fahren sie nach Hause und so weiter und so fort. Also ich habe wirklich immer da den Support von vielen Leuten erhalten und den würde ich halt auch gerne anderen Leuten weitergeben. Und es gibt halt so viele talentierte Spielerinnen und selbst in Afrika, es ist unglaublich. Also ich war in Ghana und da sind Mädels, die spielen noch nicht mal im Verein und die kicken fast so gut wie viele Spielerinnen hier in Deutschland, die jahrelang im Verein gespielt haben. Und ich finde halt, dieser gegenseitige Support, der pusht einen nur weiter nach oben. Und das ist mir halt schon wichtig.
Dazu direkt angehängt, du bist ja auch immer wieder aktiv in Ghana und unterstützt da Spielerinnen oder ich weiß gar nicht, ob auch Spieler, um den Fußball irgendwie voranzutreiben.
Genau, also es ist eigentlich unabhängig davon, ob Junge oder Mädchen. Es hat halt 2018 alles angefangen, da habe ich mich mit einem Freund zusammengetan und so eine Art Partnerschaft gehabt, wo wir eine kleine Christmas-Party veranstaltet haben für die Kids. Alle da, wo in dem Dorf sind halt viele Kinder zusammengekommen und dort gab es halt was zu essen. Also, es wurde halt im Hintergrund Spendengelder gesammelt für die Veranstaltung. Und dort haben wir halt eine kleine Feier mit den Kindern sozusagen organisiert, was mega schön war. Es waren halt auch viele bekannte Leute aus Deutschland da, die Irina Samor zum Beispiel. Der Chris Yeboah war da, Sandra Lambeck war auch dort. Und dann wurde halt gemeinsam so ein bisschen Weihnachten gefeiert, Geschenke wurden verteilt, wir haben gemeinsam Fußball gespielt und mit dem restlichen Geld wurden dann 3 Kinder sozusagen für ein Jahr die Schule finanziert. Das haben wir im Jahr daraufhin in Kumasi gemacht. Das war aber dann eher so eine private Aktion auch von meiner Familie. Dann sind wir nach Kumasi geflogen und haben so eine etwas kleinere New Year's Party gestartet, wo wir halt auch dann für 3 Kinder die Schule finanziert haben, weil es halt in Ghana immer noch so ist, dass man halt für die Schule zahlen muss. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren aber auch ändern. Aber es werden auf jeden Fall in den nächsten Jahren also ein paar mehr Projekte dazukommen. Wir wollen es ein bisschen abändern, weil auch gewisse Dinge waren, die nicht so gut funktioniert haben. Und ich würde auch auf jeden Fall auch wollen, dass es etwas Langfristigeres ist. Und daher schauen wir erstmal. Was ganz cool war, ist, dass Daily Paper darauf aufmerksam geworden ist. Und die veranstalten halt auch immer jedes Jahr ein Fußballturnier. Und da durfte ich halt mit meiner Organisation dran teilnehmen als reine Frauenmannschaft. Das ist ganz cool und wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das ist auch jedes Jahr das, was ich mir angucke und so denke, ach, ich muss auch damit. Ich muss auch nach Ghana, wenn ihr spielt.
Und das ist total cool, weil wir sind halt echt ein Mix aus Fußballerinnen und Nicht-Fußballerinnen. Und es ist eigentlich, also am Ende, man möchte immer ein Spiel gewinnen, aber am Ende des Tages ist es eigentlich egal. Es geht eher darum, dass wir alle zusammenkommen, dass wir alle Spaß haben, uns austauschen. Networking ist da auch ganz, ganz big und es sind halt auch viele Möglichkeiten, wie gesagt, mit Leuten zusammenzukommen, denen man vielleicht nicht hätte zusammenkommen können aus verschiedensten Gründen. Deswegen ist es halt immer so ein Tag, der mega viel Spaß macht. Nana Edison war ja auch jetzt die letzten 2 Jahre dabei. Von daher, ja. Weil sie erzählt immer gern darüber und hat auch immer den größten Spaß.
Richtig schön. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen auch über die Zukunft erzählt und wo siehst du denn die Zukunft von Frauenfußball in Deutschland und oder nicht nur wo siehst du die Zukunft, sondern wie wünschst du dir auch die Zukunft für Frauenfußball in Deutschland?
Also ich wünsche mir natürlich für die Zukunft, ich bin auch sehr positiv, dass es so sein wird, einfach, dass der Frauenfußball sich weiterhin weiterentwickelt und ich hoffe natürlich, dass die Spielerinnen sich irgendwann keinen Nebenjob suchen müssen und wirklich dann komplett eine reine professionelle Mannschaft haben, wo man sich zu 100% auf den Frauenfußball konzentrieren kann und auch wirklich dafür geschätzt wird, was man überhaupt auch leistet. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie weniger trainieren als die Männer oder weniger hart arbeiten als die Männer, sondern wenn überhaupt gleich oder sogar viel mehr. Und ja, es ist ein toller Sport, den man sich gerne anschaut, vor allem, wenn man sich jetzt im Frauenfußball nicht kennt. Glaub mir, wenn du ins Stadion kommst und dir ein Frauenfußballspiel ansiehst, wirst du auf jeden Fall Spaß haben, genauso wie wenn du dir ein Männerfußballspiel ansiehst. Also ich mache da jetzt auch keinen Unterschied, was das Entertainment halt angeht. Ne? Von daher sehe ich da halt echt eine riesen Zukunft auch für den Frauenfußball, wenn dort halt auch dann viel Geld rein investiert wird, weil einfach so viele Talente hier in Deutschland sind, auch überall auf der Welt, die so geile Sachen drauf haben. Und selbst jetzt die jungen Spielerinnen bei mir in der Mannschaft, ich denke mir jedes Mal so, oh mein Gott, dann tunnelt mich eine 19-jährige Spielerin und ich denke mir nur so, wow, was mache ich hier? Also es ist halt immer wieder schön zu sehen und ich bin auch immer so eine Spielerin, die gerne auf die jungen Spielerinnen zugeht und versucht, denen da Tipps zu geben, also weil es halt immer so ist, dass man als junge Spielerin ein bisschen labiler ist, was das Emotionale, sag ich jetzt mal, angeht, wenn man nichts funktioniert und so. Da versuche ich halt auch immer auf die jungen Spielerinnen zuzugehen und die da zu unterstützen, zu sagen, hey, komm, mach weiter oder versuch daran zu arbeiten oder sonst irgendwas. Und die nehmen das auch immer ganz gern an. Also ich bin halt immer pro Young Players, weil die sind halt die Zukunft und die können halt noch, also die werden halt auch diejenigen sein, die den Frauenfußball nochmal voranbringen.
Wenn du das schon so gerne machst mit dem Motivieren und irgendwie beistehen, kannst du dir vorstellen, wenn du irgendwann nicht mehr spielst, zu trainieren oder so?
Hey, gute Trainerin. Frage. Als Mannschaftstrainerin nein, weil ich finde, es ist kein schrecklicher Job, aber mir würde es einfach schwer fallen. Alle Spielerinnen, du hast halt einen Kader von 20, 25 Spielerinnen und es ist einfach ein ekelhafter Job, alle Spielerinnen zufriedenzustellen. Weil es immer irgendwelche gibt, die meckern, die einfach nicht die Spielzeiten bekommen und viele Spielerinnen sind halt auf einem Niveau, aber man muss sich halt für eine Spielerin entscheiden. Und das wäre einfach zu viel. Also ich dachte immer, also ich habe das auch immer ein bisschen nebenbei gemacht aus Jux, habe ich in Wuppertal ein paar Jungs und Mädels trainiert. Also das war eher so ein Individualtraining oder vielleicht ein Gruppentraining, unabhängig davon, dass ich irgendwie was entscheiden muss. Und das könnte ich mir sehr gern vorstellen. Ich studiere ja eigentlich noch Fitness- und Gesundheitsmanagement. Cool. Bin, glaube ich, im 200. Semester. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, ja. Also wenn dann halt als Individual Trainer bisschen Techniktraining, Fitnesstraining und so weiter und so fort, ja. Das auf jeden Fall. Und auch am liebsten mit jungen Spielern.
Okay, ganz kurze Frage noch, einfach weil es jetzt sein muss. Das Studium hast du gemacht, weil es dich hart interessiert oder weil im Hinterkopf immer noch dieses, du musst studieren?
Also ich habe am Anfang hat es mich wirklich interessiert. Irgendwann war es dann halt so, okay, brauchst du es wirklich? Dann hatte ich auch ein bisschen Prüfungsangst noch zwischendurch gehabt. Und dann war ich auch zwischendurch im Ausland. Also ich hatte einfach zu viele Ausreden. Bin nicht zum Ende gekommen. Ich habe jetzt nochmal vor ein paar Wochen überlegt, ob ich es nochmal fortsetzen soll, weil ich auch viel Geld reingesteckt habe. Ich muss mir das nochmal überlegen, vielleicht. ich weiß noch nicht mal, ob ich da überhaupt noch im System drin bin, aber man sollte schon beenden. Also ich habe auch eine Teamkollegin, ich habe 2013 angefangen, Leute. Also ich habe eine Teamkollegin, die ist auch jetzt erst fertig geworden. ihr ging es genauso, aber sie hat es dann tatsächlich durchgezogen. Ich hatte auch nicht mehr viele Semester, ich hatte vielleicht noch 2 Semester, aber muss mal schauen, wie ich das da noch hinkriege. Aber so die Motivation ist echt verloren gegangen, so in den letzten Jahren.
Aber wenn man sich deinen Werdegang anguckt, finde ich, wow, warte kurz, wenn man sich deinen Werdegang anguckt, dann finde ich, hast du auf jeden Fall super Ausreden, das nicht gemacht zu haben. Du bist einfach super krass rumgekommen, du hast ganz, ganz viel Fußball gespielt und tolle Sachen gemacht. Und ich bin richtig happy, dass wir dich hier haben. Und du bist ein wundervolles Vorbild. Und ich hoffe natürlich, dass wir irgendwann deine Trikots kaufen können.
Ja.
Absolut. Das ist auch immer so eine Sache. Sorry, aber das ist auch immer so eine Sache. Voll viele schreiben mir und fragen immer, hey, kann ich einen Trick von dir haben? Und also mich würde es eher freuen, wenn man sagen würde, hey, kennst du vielleicht eine Seite, wo ich dein Trikot kaufen kann? Weil ich bekomme die Trikots nicht umsonst. Ich muss selber dafür zahlen. Das wissen vielleicht viele nicht, aber wir kriegen vielleicht im Jahr 4 bis 5 Trikots geschenkt und das war's auch. Und ja, es ist halt immer so, weil man zuckt halt auch nicht lange, wenn halt das neue Trikot von Cristiano Ronaldo rauskommt. Das sind die Leute, die ersten, die dann die Trikots bestellen. Also deswegen, ich finde es halt immer so ein bisschen, ja, ich kann es zwar verstehen, wenn man die Person halt irgendwie kennt, okay, dann ist es wiederum was anderes, aber es kommen halt, sagen halt immer viele Fans, hey, kriege ich ein Trikot von dir? Und ich denke mir so, hey Leute, wenn ich jetzt im Jahr 100 Trikots verschenke, bin ich am Ende des Jahres broke.
Also direkt jetzt mal, wenn jemand ein Trikot haben möchte von Younes Bekman, dann schreibt die Vereine an und sagt, sie sollen die Dinger endlich verkaufen.
Ja, bitte Leute, ansonsten habe ich bald kein Geld mehr.
Ja. Das Studium noch zu Ende
bringen. Ich muss unser Studium zu Ende bringen.
Oh Mann, so, ich finde, das ist ein super schöner Abschluss.
Ja, vielen, vielen Dank. Also du hast hier auf meiner Seite auf jeden Fall einen großen neuen Fan dazu gewonnen.
Yay.
Und wenn ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, also wenn bei uns zu Hause Fußball läuft, dann ist das immer Borussia Mönchengladbach. Das heißt, es wird auf jeden Fall interessant in der nahen Zukunft. Das mich sehr motiviert und ich finde deine Arbeit ganz, ganz, ganz großartig und vielen Dank, dass du hier dir die Zeit genommen hast.
Bleib gesund.
Ja, auch.
Und wir freuen uns, vielleicht sind wir ja irgendwann mal alle gemeinsam in Ghana und kick some asses.
Auf jeden Fall.
Oh, das wäre toll.
Auf jeden Fall, das wäre super.